Echte Männer reden, der Podcast mit Jan und mit
Rüdiger.
Ja, heute, nachdem wir, also nicht heute, nachdem, sondern nachdem wir in der letzten Folge uns ins Zentrum der Macht begeben haben, mit Stefan Buttgereit beim SKM-Bundesverband, senden wir heute wieder aus dem Nabel der Welt, wie gewohnt, aus Krefeld.
Schön.
Neben mir auf der Couch sitzt Rüdiger, wie gewohnt. Und haben uns heute ein, wie ich finde, spannendes Thema ausgedacht.
Ein Wohlfühlthema.
Ein Wohlfühlthema sogar. Wenn du da schon so geladen, energiegeladen neben mir sitzt, möchtest du denn mal erzählen, was wir uns für heute überlegt haben?
Ja, natürlich möchte ich das. Ich erzähle ja immer, dass ich hier im Nabel der Welt sitze und dann erzählen wir von Krefeld. Aber ich bin hier auch immer zu Besuch bei einem Freund, lieber Jan. Denn du bist mein Freund und deswegen finde ich das auch sehr schön, heute mit einem Freund über das Thema Freundschaft zu sprechen. Ich glaube, Freundschaft ist so ein Thema, wir haben ja auch schon mal über Gefühle geredet und ist so etwas, das jeden Menschen in seinem Leben von klein auf irgendwie begleitet, aber erst richtig groß wird, wenn es irgendwie fehlt. Und deswegen versuchen wir uns heute mal irgendwie dem Thema anzunähern. Was bedeutet es eigentlich, Freunde zu haben, selber irgendwie Freund zu sein? Und gibt es irgendwie auch Besonderheiten zwischen, ja, bei Freundschaften unter Männern?
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du diesen Satz kennst, haben wir in der Jugend auch so zelebriert. Echte Freundschaft gibt es nur unter Männern.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du den Satz kennst. Ich weiß bis heute nicht, was er bedeutet. Aber
den Satz kenne ich, dass es diese echte Freundschaft nur unter Männern geben kann. Ich glaube, dahinter steckt halt viel Solidarität oder so ein Solidaritätsgedanke, vielleicht auch ein Wunsch danach,
ja,
ne, dass man sich auch oder dass Männer sich da in den Beziehungen abgrenzen zu den Beziehungen zu Frauen,
ja,
mit allem, was dazugehört, was vielleicht auch manchmal zerstörerische Anteile haben kann. Bestimmte Dinge, Grenzüberschreitung zu entschuldigen. Unter Männern macht man das so. Mhm. Was mir vor dieser Aufnahme jetzt so durch den Kopf gegangen war, war noch so ein kleiner, ja, irgendwie eine Art von Wortwitz.
Da bin ich sehr gespannt.
Das glaube ich dir.
Wie hoch das Niveau jetzt steigt, nein, direkt zu Beginn.
Nee, ist eigentlich gar kein Witz. Es ist ja die 11. Folge.
Ja.
Und wir sprechen über Freundschaft und was mir da sofort eingefallen ist, ist, es gibt eine Zeitschrift, die heißt 11 Freunde. Ich weiß nicht, ob du als Fußballbegeisterter Mann da was mit anfangen kannst.
Ich kenne diese Zeitung, ja.
Ja, also du weißt, dass es sie gibt.
Ich weiß, dass sie existiert und dass sie sich großer Beliebtheit bei fußballbegeisterten Menschen erfreut oder bei einigen.
Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Männerfreundschaften auch häufig darum geht, dass sie ein Thema haben.
Ja.
Und dass dieses Thema Beziehung bestimmt. Also ich merke gerade, ich springe ja jetzt einfach so rein in dieses Thema. jetzt speziell bei der 11 Freunde ist es ja ein Thema, in dem viel Gemeinsamkeit stattfindet. Ne? Beim Fußball geht es ja um Gemeinschaft.
Ja.
Und es geht darum, etwas zu tun, ne, gemeinsam einem Verein da mitzufiebern, bei einem Verein tätig zu sein, zusammen, auch Fußball zu spielen, in der Mannschaft zu sein. Und ich glaube, dass Männer, Freundschaften oder Beziehungen unter Männern eben häufig mit einer Tätigkeit verbunden ist. Jetzt hast du ja schon angesprochen, wir sind ja uns über die Jahre, die wir uns kennen, ja auch gut angefreundet und wir haben uns in einem Arbeitskontext kennengelernt und auch wenn wir hier sitzen, ist es eben auch eine Tätigkeit, bei der wir was gemeinsam machen.
Arbeiten.
Ja, wir arbeiten gerade.
Wir arbeiten die ganze Zeit miteinander. Ja, das finde ich eigentlich einen schönen Einstieg, der das Männerthema auch so macht. Ich versuche es gerne aber, oder auch mal mit ein bisschen persönlichen, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht und frag dich einfach mal, Jan, wie findet man Freunde? Wie findest du Freunde? hast gerade schon, ich kann gleich ja nochmal von uns erzählen, ich habe ja schon ganz selbstoffenbarend hier kundgetan, dass du mein Freund bist. Jan, ich hoffe natürlich auch, dass es auf Gegenseitigkeit beruht, aber da kannst du ja nachher noch was zu sagen. Wie findet man einen Freund? Wie findet man Freunde?
Also wie man Freunde findet, ich glaube, da gibt es ziemlich viele
Jan,
Wege.
Wie findet Jan Freunde?
Wie ich meine Freunde gefunden habe, ja, da kann ich eigentlich an dem anknüpfen, was ich gerade, ne, wie ich gerade schon mal eingestiegen bin, ich habe meine Freunde auch alle über so Tätigkeiten gefunden, die meisten zumindest. Also es gibt, dadurch, dass ich ja viel Musik mache, habe ich über die Jahre in dem Kreis meiner Mitmusiker ja auch Freunde gefunden.
Ja.
Weil es auch eine Tätigkeit ist, die ja mit viel Selbstoffenbarung und viel gemeinsamer, ja, ich sag mal, Leidenschaft, ne, es schafft halt auch Leiden, wir leiden gemeinsam. Ich kann das jetzt nicht ganz so voneinander trennen, ob das jetzt, ob wir erst Freunde waren und dann Musik gemacht haben oder ob wir, ob meine Mitmusiker dann so sehr ans Herz gewachsen sind. Aber in dieser Beschreibung, dass Freundschaften unter Männern häufig mit einer Tätigkeit verbunden sind, da finde ich mich auch wieder. Ich glaube auch, dass es leichter fällt durch eine gemeinsame Tätigkeit, weil man hat ja dann was gemeinsam, ne? Also im Sportverein, im Sportstudio, beim Tanzkurs, auf der Arbeit.
Ja. Ich ordne das mal so ein bisschen biografisch. Also ich überlege noch in meiner Kindheit, also ich habe da direkt 2, 3, 4 Freunde kann mich noch an so Kindergartenzeiten erinnern. Meine Frau, die arbeitet im Kindergarten, die erzählt auch immer, da wird dann auch so, du bist jetzt nicht mehr mein Freund. Das dauert dann meistens so 2 bis 24 Stunden, bis das dann wieder zu Ende ist. Aber auch, also ganz früh kriegen Kinder irgendwie schon mit oder wir Menschen mit, irgendwie da geht es um Beziehungen, da geht es um irgendwas Intimes. Du hast das gerade gesagt, wir leiden auch irgendwie zusammen unter den Musikern, Musikerfreunden, dann hat man so Bilder wie, wir gehen zusammen durch dick und dünn, mit dem kann man Pferde stehlen gehen, alles so wirkmächtige Metaphern, die aber irgendwie ja doch versuchen, irgendwie Beziehungen zu beschreiben, ne? Zwischen Menschen, zwischen Männern über ein Thema. Und ich denke bei mir noch, ich hatte in meiner Kindheit und Schulzeit auch Zeiten, wo ich mich sehr einsam gefühlt hatte und auch gemobbt wurde zwischenzeitlich und Außenseiter war. Und dann so mit dem Beginn der Jugend so meine Schicksalsgemeinschaft, würde ich fast so nennen, gefunden hatte. Und das war wirklich größtenteils erstmal auch das erste Mal unter Jungs, die irgendwie alle, glaube ich, irgendwie sitzen geblieben sind, irgendwie, ja, die irgendwie auch so getickt haben. Und darüber sind wir dann Freunde geworden. Ganz interessant, auch irgendwie ein Thema, gemeinsam Außenseiter zu sein, um dann irgendwie zusammenzufinden. Und mit den Jungs bin ich bis heute befreundet. Weiß nicht, ob die das selber auch so bewerten würden, dass das so ein Außenseitertum war, aber irgendwie kann ich gar nicht so sagen, was uns da so zusammengeführt hat. Irgendwie war das dann, haben wir uns gefunden. Ja.
Ja, Freunde finden wir. Ne? Ist dann die Frage, ob wir die suchen manchmal.
Ja.
Sind die einfach da?
Ja, ja.
Man musste gerade dran denken, ich habe auch ein paar von den Leuten aus der Schule, zu denen, also die damals meine Freunde gewesen sind, zu denen ich aber jetzt überhaupt keinen Kontakt mehr habe, wo ich mir eigentlich, ich hatte Freunde, die kenne ich, seit ich auf der Welt bin, ne, weil unsere Eltern schon Freunde waren und irgendwie.
Mit denen musstest du schon spielen dann damals.
Mit denen musste ich schon spielen, hab's aber auch gerne gemacht. Ne, und es war dann, haben lange Zeit miteinander verbracht, auch so unsere, weiß nicht, Pubertät zusammen durchlebt. Und irgendwann war es dann, weiß ich nicht, gibt's dann oder gab es auch in manchen Beziehungen Punkte. Ich denke gerade an so 2 Jungs, mit denen ich richtig dicke war.
Ja.
Und irgendwie haben wir uns jetzt auch auseinandergelebt. Ne, die sind dann, einer hat einen Berufsweg eingeschlagen, bei dem der halt, also er ist dann zur Bundeswehr gegangen, war permanent unterwegs.
Genau.
Und war auch so ein Thema, da habe ich dann erstmal ein Fragezeichen gehabt, Bundeswehr?
Warum macht das jemand freiwillig?
Ja.
Das passt dann irgendwie auch nicht mehr so zu den eigenen Bildern irgendwie, die man so hat, ne?
Ja, ich meine, wir sehen uns immer noch ab und zu, nur merke auch, das hat sich verändert, weil sich einfach die Lebenswelten geändert haben. Ein anderer wohnt jetzt auch nicht mehr hier in der Gegend, der ist jetzt nach Leipzig gezogen. Und da waren die einfach die Interessen nicht mehr so die gleichen. Ne? Und das merke ich jetzt schon wieder, dass in meiner Art der Beziehungsgestaltung eine gemeinsame Tätigkeit da sehr wichtig ist.
Ja, ich
also
hab grad,
häufig, nicht ausschließlich.
Also es ist ja wirklich spannend. Es gibt ja auch so viele, viele Parallelen wirklich zu Liebesbeziehungen. Ne? Also so Lebensabschnittsgefährten, finde ich, passt da ja tatsächlich ganz, ganz, ganz gut. Das heißt, dass bestimmte Menschen auch zu bestimmten Lebensabschnitten passen und dann ja so moralische Entscheidungen, die Menschen treffen, ohne die jetzt zu bewerten. Also wo geht jemand hin für einen Job? Wie wohnt man beieinander? Wirklich viel Einfluss darauf nehmen, ob solche Beziehungen dann halten können oder ob wir sie aufrechterhalten können. Und das kann da manchmal ganz schön viel Arbeit sein.
Ja, also du meinst die Arbeit, das aufrechtzuerhalten, also diesen den Kontakt zu halten. Ja. Und,
also weil man Freundschaft zeichnet sich dann ja einerseits daraus, dass man irgendwie erlebt hat, wir können eine gewisse Intimität miteinander herstellen, über ein Thema oder über, worüber auch, ist ja ganz egal. Also es gibt eine gewisse Intimität, die man miteinander teilt, emotional oder über ein Sachthema. Und wenn sich Lebensumstände verändern, ist es schwierig, das wiederherzustellen. Oder es ist einfach viel Arbeit, das wiederherzustellen. Ich habe, du siehst, ich dödel hier gerade ein bisschen mit meinem Handy rum. Ich wollte nämlich eigentlich vorhin noch mal sagen, ist immer Wikipedia spannender, ein spannender Ort, um mal zu gucken, was da so drin steht. Ich weiß nicht, ob du vorher reingeschaut hast. Da steht nämlich unter Freundschaft. Erstmal Untertitel, auf positiver Erfahrung beruhende Beziehung zu mindestens einem anderen Subjekt. Gut, wahrscheinlich meinen sie damit Menschen. Freundschaft bezeichnet ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Eine in einer freundschaftlichen Beziehung stehende Person heißt Freund bzw. Freundin. Und dann so als Nebensatz, Freundschaften haben eine herausragende Bedeutung für Menschen und Gesellschaften. Finde ich einen schönen Satz, Freundschaften haben eine herausragende Bedeutung für Menschen. Ich glaube, Arbeit hat irgendwie auch, nimmt viel Zeit ein, aber letztlich geht es irgendwie eine gute immer wieder auch darum, eine gute Zeit mit seinen Freunden zu haben.
Ja, klar.
Und auch dieser Satz, wie du gerade gesagt, oder wo wir auch schon eingestiegen sind, beruht auf Zuneigung und Vertrauen. Das ist ja nichts, was man, wo man sich irgendwie so entscheidet. So, jetzt bist du mein Freund, sondern das sind ja alles irgendwie auch Prozesse und Dinge, die man miteinander erlebt. Und du weißt nicht, ich kenne das manchmal, dann treffe ich alte Freunde oder ich würde dann vielleicht auch tatsächlich eher sagen Bekannte und man redet nur über die Vergangenheit.
Ja.
Kennst du auch?
Kenn ich. Ja.
Und das macht eine Zeit lang Spaß und irgendwann langweilt mich das, merke ich.
Ja, es ist dann ja auch etwas, was, das ist ja begrenzt, ne? Also, wenn es 10 Jahre gedauert hat, dann hat man die 10 Jahre durchgekaut und dann.
Genau.
Ja, und dann geht es ja, glaube ich, dann auch darum, sich in Freundschaften, ähnlich wie in einer, das ist ja die Liebesbeziehung schon angesprochen, sich unter Umständen dann auch nochmal neu zu erfinden in einer Freundschaft. Ne?
Genau.
Also ich muss permanent gerade an einen Freund denken, der mir über jetzt auch so 12 Jahre richtig ans Herz gewachsen ist. Der, dem habe ich eine sehr, uns verbindet eine recht bedrohliche Situation. Wir sind nämlich mal gemeinsam in einer brennenden Wohnung aufgewacht.
Okay.
Und er hat dann, ist dann geflohen, also waren noch mehrere Leute in der Wohnung und alle waren draußen und ich war halt noch in der Wohnung, habe die Feuerwehr gerufen und hatte mein Zimmer halt am Ende des Ganges. Wäre jetzt, glaube ich, nicht lebensbedrohlich, oder war nicht in Lebensgefahr, weil die Feuerwehr kam schon vorbeigefahren, aber er hatte den Mut oder ich sag mal, irgendwo war so doof, wieder in diese Wohnung reinzurennen, um mich zu retten. Und allein das, der das gemacht hat, für mich, verbindet uns irgendwie immer.
Ja.
Und diese, das ist zwar in der Vergangenheit, aber trotzdem haben wir jetzt immer noch Kontakt und sprechen jetzt nicht mehr über dieses Thema, sondern auch über das, was uns jetzt gerade so umtreibt. Ja. Und es ist auch jemand, mit dem ich nicht alltäglich zu tun habe, sondern weiß nicht, wir jetzt gerade in Corona haben wir auch so alle 2 Monate mal geskypt, gezoomt oder sonst was. Aber das ist halt ein ganz besonderer Freund, Mensch, der mir auch manchmal auf die Nerven geht, dem ich, glaube ich, auch manchmal auf die Nerven gehe. Aber wir wissen trotzdem, dass wir uns halt sehr mögen. Ne? Und das, dem habe ich halt nicht dieses, wir müssen was Gemeinsames machen. Das ist da eine sehr besondere Geschichte.
Aber ich glaube, es ist ja dieser Teil von ein erlebt etwas zu teilen irgendwie. Ne? Ja. Und es gibt ja auch Menschen, die reden. Also ich glaube, reden reicht nicht, sondern man muss wirklich ab einem gewissen Punkt auch irgendwie was miteinander erleben oder lebensweltlich irgendwie teilen. Ne? Ich denke direkt an einen Freund, mit dem ich, also Axel, schöne Grüße, mit dem ich ein halbes Jahr in Brasilien gewesen bin. Während meiner Studienzeit haben wir uns irgendwie auch so gefühlt erstmal als Schicksalsgemeinschaft gesagt, wir trauen uns nicht alleine, gehen wir mal zusammen. Wir kannten uns damals noch nicht so gut und sind dicke Freunde geworden in dieser Zeit, weil wir einfach, wie du es gerade gesagt hast, er war so doof und hat mich da noch rausgeholt.
mit Augenzwinkern.
Ja, genau, mit Augenzwinkern. Aber es gehört ja manchmal dieses Treu-Doofe, wir sind jetzt hier zusammen drin und uneingeschränkte Solidarität, die man dann auch einfach in der Situation miteinander teilt. Ne? Ohne, wo man gar nicht sich als erstes an sich denkt, sondern erstmal auch an den anderen, weil man so miteinander verbunden ist.
Ja, ist was ziemlich Besonderes.
Ja. Ja.
Und vielleicht ist es auch das, was jetzt nochmal so eine Ebene darüber, vielleicht ist es ja das, was Männer auch suchen, jemanden zu haben, zu dem sie uneingeschränkt stehen. Der ja auch mal so ein Blitzableiter sein kann. Und ich halte das auch für wichtig und gesund. Und ich glaube, manchmal trauen sich Männer gar nicht diese Art von Verbundenheit, Gemeinsamkeit, Geborgenheit, Intimität so zu leben und da so, sich zu öffnen.
Ja.
Ich glaube, das ist ein großer Wunsch von allen. Und kann mir vorstellen, dass viele dann einfach so ihre Kollegen haben, in Anführungsstrichen. Das ist ja mittlerweile auch eine Beschreibung für Bekannte, die einem näher stehen. Ne? Ich habe da so einen Kollegen.
Ja.
Und da geht es, zusammen Bier trinken und Blödsinn erzählen. Und ich glaube, manchmal ist da noch mehr drin.
Ja.
Und das ist jetzt vielleicht auch eine Unterstellung oder so ein Vorurteil Männern gegenüber. Aber ich glaube, sich einfach mal zu treffen, um Kaffee zu trinken, zu Plausch zu halten, wie geht's dir gerade?
Machen nur wir als Sozialarbeiter.
Machen nur wir Sozialarbeiter.
Ja, nein, also ich weiß nicht, ob das eine Unterstellung ist, aber ich finde ja diese Hypothese, also ich glaube, viele Männer können ja wirklich sagen, ich habe meine Freunde, meine Kollegen und können das auch gar nicht so klischeehaft, also können das auch benennen. Und dann geht's, glaube ich, tatsächlich erstmal oft um die Sache. Wir gehen zusammen kegeln, Fußball gucken. Und ich meine, das hat ja auch absolut seine Daseinsberechtigung, finde ich, dieses Schöne, einfach in Gruppe mit Leuten, die man mag, Zeit zu verbringen. Und ich finde, der Charme ist ja gerade auch, es muss dann auch nicht immer irgendwie um Krise und Probleme und dies und das und jenes gehen, sondern erstmal, wir haben, was auch immer das heißt, eine gute Zeit miteinander.
Ja. So. Ja, natürlich. Das war jetzt auch nicht so die Aufforderung, dass jeder jetzt bitte sich seinen Bekannten permanent öffnet und man die ganze Zeit über die, also keinen Spaß haben darf, so. Das ist ja auch eine besondere Qualität.
Aber ich glaube, also ich möchte dir mal, ich weiß nicht, ob es jetzt widersprechend ist, aber ich glaube, was du gesagt hast vorher, finde ich ja total wichtig, weil das so drüber steht, das sind ja meine Freunde, ich will mit denen eine gute Zeit haben, dass man diesen Dingen, die Freunde ja schnell merken, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich in der Krise stecke, dass man die dann lange zurückhält, weil man irgendwie nicht die Stimmung vermiesen will. So, also ich war mal mit einem Kumpel, waren wir auch den ganzen Tag unterwegs, waren wir in der Gruppe am Festival Und so, ich sag mal, so kurz bevor wir nach Hause gefahren sind, hat er dann angefangen, von seinen persönlichen Problemen zu erzählen und hat den ganzen Tag, ich glaube, wir hatten auch Spaß, ne? Aber ich war dann wirklich ein bisschen erschrocken und nachdenklich, weil ich denke, wir sind echt schon lange und gut befreundet und irgendwie habe ich von diesem wichtigen Thema, was ihn gerade beschäftigt in seinem Leben, den ganzen Tag, während wir Spaß hatten, nichts mitbekommen, ne? Und das, ja, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, das hat mich dann einfach nachdenklich gemacht und gleichzeitig habe ich am Ende des Abends auch gemerkt, dass er eigentlich ein großes Bedürfnis hatte, darüber dann zu sprechen, ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr, die da auch kommt. Das ist ein guter Freund von mir und ich will den jetzt irgendwie auch nicht belasten mit irgendwas.
Ja.
Und das ist schon den Appell, den ich in die Welt schicken will, wo du gerade, also wirklich appellhaft, ey, traut euren Freuten das zu. Die, die können
mutet
das.
Mutet euch zu.
Mutet, ja. 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 Wenn es wirklich eure Freunde sind, wollen die wissen, wie es euch geht. Wie es euch wirklich
ja,
geht.
Ist eigentlich mal so ein kleiner Testwert, ne?
Ja. Ja. Ja.
Das, ich finde, das Besondere an einer Freundschaft, das hat mir irgendwann mal ein Klient erzählt, der in einem anderen therapeutischen Kontext immer mal wieder von dem behandelnden Therapeuten gehört bekommen hat, machen Sie sich mal bewusst, wie Sie mit sich selbst umgehen.
Mhm.
Und dann fragen Sie sich mal, wenn Sie sich das bewusst gemacht haben, ob Sie so mit Ihrem besten Freund umgehen würden.
Ja.
Also das, was in unserer Tätigkeit als Referent, also in der Weiterbildung auch häufig auftaucht, ist so dieses Prinzip von sich selbst ein guter Freund zu sein.
Selbstfreundschaft.
Mhm. Weil die, es gibt auch ein sehr, sehr schönes Buch, das diesen Titel trägt, ne, Selbstfreundschaft. Und da geht es eben darum, dass wir auch mit uns selbst so umgehen, wie mit einem guten Freund, dem wir eigentlich das Beste wünschen.
Das ist das Buch, wo drin steht, es geht gar nicht darum, also liebe deinen Nächsten, diese christliche Botschaft, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern woher will ich sagen, ja, sei dir ein Freund, wie du selber gerne einen hättest oder selber gerne für andere. Da wird es ein bisschen kompliziert, aber ihr wisst sicher, was ich hier hieroglyphenartig zu. Also sich selber ein guter Freund zu sein. Liebe hat ja auch manchmal was, so Selbstliebe, sowas Narzisstisches, Arrogantes, was Selbstverliebtes, da schwingt ja auch manchmal so eine Abwertung mit, aber mit Freundschaft ist wirklich ein so positiv besetzter Begriff. Deswegen habe ich auch Wohlfühlthema gesagt, mir fallen da echt kaum Assoziationen ein irgendwie. Also es gibt natürlich auch sowas wie falsche Freunde und so, aber ja, die dann eben das Vertrauen und diese Intimität in irgendeiner Form ausnutzen. Aber erstmal, ich hab gelesen, bei Wikipedia stand dann unten drunter, das habe ich dann jetzt gerade nicht mehr vorgelesen, das Gegenteil von Freundschaft sei Feindschaft. Und da kann ich erstmal, also da mag jeder selber nochmal drüber nachdenken, ich kann da wenig mit anfangen. Also ich verstehe das Konzept von Feindschaft auch nicht so ganz. Wenn mir lang genug einer auf den Sack geht, dann gehe ich dem aus dem Weg und dann erkläre ich den nicht zu meinem Feind. Ich habe eher so die Fantasie, ich weiß nicht, ob das so passt, aber so ein Stück weit das Gegenteil von Freundschaft, also Gegenteil vielleicht nicht, aber so ein Gegenpol ist Einsamkeit.
Ja, ich hätte jetzt gedacht Gleichgültigkeit.
Gleichgültigkeit.
So, also wenn es um Beziehung geht, ne, wenn du jetzt sagst, das ist nicht mein Freund, das ist mein, keine Ahnung, ich habe gar keine Beziehung dazu.
Ja.
Also das komplette Fehlen davon wäre, also das ist jetzt mir gerade so in den Sinn gekommen.
Ja.
Und ja, also keine Freunde zu haben, das ist dann Einsamkeit. Ja.
Ja.
Also gar keine Beziehung zu haben.
Und vielleicht ein bisschen aus der Beratung zu erzählen. Also eigentlich alle, ich hoffe auch ihr, liebe begeisterte Podcast-Hörer, also alle kennen ja irgendwie Freunde zu haben und das Konzept von Freundschaft. Und ich hoffe, jeder hatte schon mal einen Freund. Also da gehe ich von aus. Und ich erlebe ganz viel, dass die Männer, die zu uns kommen, die sind ja dann auch oft so irgendwie zwischen 30 und 60, die wirklich, und unser Beratungsangebot läuft ja auch unter dem Titel Echte Männer reden, die irgendwie dann auch mit dem Thema, eigentlich habe ich keinen zum Reden. Und die haben Freunde oder, ne, und dann bin ich wieder so ein bisschen beim Thema, die sich manchmal dann auch nicht trauen, die zu, in Anführungszeichen, zu belasten mit ihrem, mit ihrem Ding.
Ich meine, wenn wir jetzt von uns erzählen, auch dass wir hier als Freunde sitzen, die sich über ihre Arbeit kennengelernt haben, und ich glaube, dadurch, dass wir ja auch in unserer Tätigkeit als Berater und Referenten da ja sehr viel Psychohygiene betreiben müssen, sind wir uns gegenüber auch sehr offen und sehr vertraut.
Ja.
Und ich glaube, das ist was, das gibt es nicht so häufig unter Männern.
Meinst du nicht?
Also ich kann mir vorstellen, dass es das in, ich sag mal so, Männergruppen eben auch nicht geben kann oder abgewertet wird.
Oder auch in der Abgrenzung zu Frauen. Also ich weiß von Kolleginnen und von Freundinnen auch, es ist eigentlich, also gerade auch unter so Frauengrüppchen, ganz üblich über ganz viel über Beziehungen zu reden. Mhm. Ne? Also wo dann Freundinnen von mir dann sagen, manchmal nervt es mich auch, weil immer so, hast du schon gehört, also dieses Lästern, Gerüchteküche dann ein bisschen zu groß wird, so wie es bei den Männern dann vielleicht, wir sind hier wieder im Klischee-Bereich, böse Leserbriefe, E-Mail-Adresse gebe ich nachher durch. Also diese Klischee-Sachen dann in der anderen Richtung auch zu groß sind, aber ich glaube, das ist tatsächlich bei den Männern eine Interpretation, dass eben dann auch, also so falsche Solidarität, aus welchen Gründen auch immer, ich will das nicht zumuten, ich kann ja nicht über meine Frau sprechen oder über meine Partnerin.
Ja,
dann
also ich glaube, das ist ein Teil davon, ne, dass dann diese Verschwiegenheitsgeschichte da dann ist.
Ja.
Und ich glaube, ein großer Teil hat auch mit so einer männlichen Sozialisation zu tun. Und ich glaube, dieser Satz stammt auch von stimmt jetzt nicht von mir, ich glaube sogar auch von Björn Süfke. Ne, schönen Gruß.
Also kannst du, Björn, wenn er von dir ist, dann schönen Gruß. Wenn er nicht von dir ist, Jan, dann kannst du ihn jetzt sagen. Vielleicht ist er dann von dir.
Ich kann ja auch trotzdem schönen Gruß sagen.
Das stimmt. Ne,
auch wenn er nicht von
mir ist. Komm, jetzt hau mal einen raus, dann schreiben wir drunter Jan Mokros 2022.
Der, also grundsätzlich geht es in männlicher Sozialisation darum, nach diesem Satz, dass Männer nicht versuchen, oder dass Jungs nicht versuchen, Männer zu werden, sondern sie versuchen, nicht Männer zu werden und sich deswegen immer von Frauen abgrenzen. Ne? Und wenn du jetzt gerade sagst, gerade in unter Frauen, unter Arbeitskolleginnen geht es häufig um Beziehungen, kann das natürlich dann in einer Männerrunde abgewertet werden als Weiberkram.
Ja.
Ne? Und dann, das machen wir hier nicht, wir sind halt Männer.
So. Über unsere Gefühle reden oder was, das kriegt ja jeder von uns alles immer auch irgendwie alleine.
Und dann gibt es einen anderen Artikel von Michael Meuser, da schreibt er, wie diese hegemoniale Männlichkeit, von der wir ja auch in anderen Podcast-Folgen schon mal gesprochen hatten, die eigentlich immer auftaucht, wie sich das reproduziert.
Ich muss eine Klammer aufmachen. Mich hat mein guter Freund Thomas angesprochen und ich glaube, er hat sich beschwert, dass wir immer den Begriff hegemoniale Männlichkeit benutzen und noch nie erklärt haben.
Echt?
Glaube ich, mich jetzt dazu erinnern, dann können wir Thomas jetzt mal einen Gefallen tun. Also, wenn du es jetzt mal eben so aus dem Stegreif erklären kannst, ich tue nämlich immer nur so, als ob ich wüsste, was es bedeutet, aber du kannst es sicher als unser Männerlexikon.
Ja, dann lass mich eben diesen Einsatz zu Ende oder den Gedanken zu Ende führen, dann kann ich das erzählen. Also diese die Art und Weise, wie, ich sag mal, so traditionelle Männlichkeitsnormen, damit gebe ich vielleicht schon mal einen Anstoß, weiter vererbt werden, sogar in einer Zeit, in der sich in den Medien sogar diese Männerwelt öffnet, in Anführungsstrichen in weicheren Zügen darstellt. Ne? Diese Gillette-Werbung, die ja ziemlich viel
Shitstorm-Potenzial hatte, obwohl die eigentlich cool war.
Ja, und diese hier Caring Masculinities und so weiter, damit werden Männer in unserem Alter und auch jünger immer wieder konfrontiert, leben damit, leben ja auch damit, dass Schwestern, Mütter, Tanten arbeiten, ne, dass die Geschlechterverhältnisse ja eigentlich sich so ein bisschen aufweichen, dieses traditionelle, Mann geht arbeiten, Frau macht diese Care-Arbeit, dass die so ein bisschen brüchig werden. Trotzdem wird dieses Männerbild, unter dem ja Männer leiden, ne, dass der Männer immer der Harte sein muss, weiter vererbt.
Ja.
Und das geschieht in Männergruppen, vielleicht auch in vermeintlichen Männerfreundschaften, dadurch, dass die sich nach außen gegenüber dem Weiblichen abgrenzen und sagen, wir machen nicht das, was Frauen machen, und nach innen sind die aber hierarchisch geordnet.
Ja.
Ne, dass es dann den Coolsten gibt, dann gibt es den Hirni und dann gibt es den Spezialisten für Computer, weil ich muss da direkt an so eine Supertruppe in einem Actionfilm denken, und dann gibt es noch den, auf dem alle rumhacken. So. Und ich glaube, das gibt es auch noch häufig, und wahrscheinlich wird es so weiter vererbt. So, und jetzt, was weiter vererbt wird oder nochmal reinszeniert wird, ist eben dieses System hegemonialer Männlichkeit.
Was für ein Übergang.
Das, ja.
Großartig.
Habe ich mir, während ich geredet habe, zurechtgelegt. Es geht darum, dass wir von Männlichkeitsentwürfen sprechen. Ne? Also jeder hat eine bestimmte Vorstellung von dem, was männlich ist oder eben auch nicht.
Ja.
Und es ist ein, es kommt aus der Geschlechterforschung, aus der feministischen Männerforschung, wie auch immer,
ja,
von einem transsexuellen Autor oder mittlerweile Autorin von Raven Connell, die das Buch Der gemachte Mann geschrieben hat und sagt, dass die Welt, die soziale Welt mit den ganzen Werten und Normen, Privilegien aufgeteilt ist nach oder hierarchisch geordnet ist, mhm, und Männer immer einen Vorteil haben. Und an der Spitze von diesem ganzen Ding steht so diese hegemoniale Männlichkeit, die omnipotent ist, die alles kann, die reich ist, die über Ressourcen verfügt. Das ist ein System von Abwertungen und Abhängigkeiten.
Mhm.
Und
weil
wir,
die allermeisten Menschen, egal ob Männer oder Frauen, das auch nicht erreichen werden,
genau,
können.
Also das ist so ein, ich habe da immer so ein ganz plattes Beispiel, war Donald Trump oder ist immer noch Donald Trump, ne, so ein Typ, der reich ist, der über Leichen geht, der seine Gefolgschaft hat und quasi so in Anführungsstrichen so der Gewinner ist. Also oft sind es halt reiche Europäer, Amerikaner, die weiß sind.
Eigentlich, ne, sich wie die letzten Assis verhalten,
genau,
und irgendwie finden es trotzdem alle geil und keiner versteht, also ich finde es nicht geil, aber irgendwie gewinnen sie dann trotzdem Wahlen, weil alle glauben, das wäre irgendwie die Wirklichkeit, so zu sein. Oder
diese,
das wäre der Weg zum Erfolg.
Und in diesem System von Bewertungen, Werten, Abwertungen haben dann so Männlichkeitsentwürfe wie wir hier, die auf der Couch sitzen, alkoholfreies Bier trinken und über unsere Gefühle sprechen, dann kein Platz. Ne? Das wird dann abgewertet. So,
tja,
das,
Breakfast Club 2022.
Was, im Breakfast Club? Ach so.
Ja,
wir rauchen hier auch nicht. Genau. Und die dieses System der hegemonialen Männlichkeit ist deswegen so, so stabil, weil jeder Mann immer noch einen Vorteil hat und dieses Spiel deswegen mitspielt. Ne, wenn es darum geht, Frauen und Männer sollen jetzt gleich bezahlt werden oder sowas, ne, dann gibt es, das ist jetzt Raven Connell, sagt dann eine stillschweigende männliche, duldende Mehrheit, die zwar auch unter diesem System leidet,
die meisten,
aber so,
genau,
ja, ich glaube, die allermeisten leiden darunter.
Ja.
Und haben dann aber trotzdem noch diesen Vorteil, ja, wenn ich was verändere, dann sehe ich auch schon meine Fälle davon schwimmen.
Ja.
Und es ist immer unsere Aufgabe, also unsere sozialpolitische, gesellschaftspolitische Aufgabe als Verband oder vielleicht auch im Kleinen als Berater, den Männern zu zeigen, dass es auf der anderen Seite eben was zu gewinnen gibt.
Genau.
Ne, wenn sie diesen Scheiß halt nicht mitmachen, ne, wenn die ihre Gefühle zeigen und nicht sagen, das ist halt Luschenscheiß und das ist schwul oder sowas, sondern dass die eben sich spüren und merken, dass sie leben können. Und ich hoffe, ich habe es damit erklärt, lieber Thomas.
Also ich habe es verstanden. Jan ist on fire. Ich glaube, diesen achtminütigen kleinen Input über den ersten Teil, den ich jetzt schon halb vergessen habe, über den Teil hegemoniale Männlichkeit, hat mich sehr beeindruckt, Jan, deinem Gedankenzug dabei zu wohnen. Ich denke jetzt gerade noch in dem Kontext hegemonialer Männlichkeit zum Thema Freundschaft. Ich glaube, dass das sehr präsent ist, weil ich erlebe bei vielen meiner Freunde, wo ich echt auch stolz bin, dass ich sie habe, das sind jetzt auch nicht 200, aber das sind auf jeden Fall mal irgendwie 7, 8 wirklich gute Freunde, die kann ich gleich mal ein paar Geschichten erzählen, wenn noch ein bisschen Zeit bleibt, warum ich das so bewerten würde, die echt eingebunden sind über dieses hegemoniale Männlichkeitssystem in Arbeit. Mhm. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Mhm. Also die arbeiten ganz engagiert und glaube ich auch zum Teil sehr erfolgreich. Mhm. Und ich merke, es bleibt gerade noch so die Zeit, oder es bleibt erstmal dann Zeit für Familiensachen, ne? Zeit für Partnerschaft und auch den hohen Wunsch, sich natürlich auch um die Kids zu kümmern. Mhm. Und für die Freundschaften ist es manchmal dann echt schwer, noch die Zeit zu finden. Und ich glaube, das ist ein Stück weit genau diesem System geschuldet. So einer Verantwortungsdiffusität. Ja, ich muss Verantwortung übernehmen für die Arbeit, für meine Kollegen. Ne? Ja. Vielleicht bin ich sogar irgendwie Vorgesetzter oder was auch immer. Also das zu regeln. Dann geht es natürlich ganz klar auch um die Verantwortung den Kindern gegenüber. Das heißt, will ich auch die Kinder zu versorgen, auf verschiedenen Ebenen, auch emotional. Ja, und wenn dann noch Platz für die Freunde bleibt, dann ist ja schön. Aber dass das meistens in diesem System dann gar nicht so den, also das wird ja auch nicht gefragt, also ne, ja, ich ziehe jetzt ans andere Ende von Deutschland, weil da habe ich einen geilen Job und da muss ich jetzt hin, da verdiene ich 2000 Euro mehr, da verdiene ich 500 Euro mehr und dann lasse ich meine alles irgendwie, ganze Familiensystem und Freundessystem hinter mir, weil da wäre ich ja, ne, also dann wäre ich ja doof, wenn ich das nicht machen würde.
Mhm. Also wie sehr Arbeiter Lebensentwurf
Welchen Wert das hat. Ja.
Ich kenne das auch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass dann auch Männer darunter leiden, dass sie, vielleicht klingt das jetzt etwas komplexer, aber dadurch, dass sie in Anführungsstrichen irgendwie männliche Sozialisation durchlaufen haben, haben sie dann auch irgendwie einen technischen Beruf erlernt und in diesen Berufsfeldern wie IT, Ingenieurwesen oder sowas, da gibt es halt keine Teilzeitstellen. So, ne?
Ja, genau.
Wird von dir erwartet. So, natürlich arbeitest du jetzt am Wochenende. Das muss fertig werden. Das ist hier Zielorientierung.
Ja.
So ein Typ, du musst halt deine Familie versorgen.
Ja.
Das ist halt auch dieses System, das dann an diesen Stellen auch ineinander greift. Ne? Und man da merkt, so, da beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz. Und wo wir eigentlich darauf angewiesen sind, dass Männer eigenständige Entscheidungen treffen und sagen, nee, dann habe ich da keine Lust mehr drauf.
Genau.
Dann entscheide ich mich dagegen und mache jetzt was anderes.
Und ich erlebe auf der Freundschaftsebene oft, also ich kenne es aus dem Bekanntenkreis, dass Freundschaften tatsächlich dann sich auseinanderleben, ist mir fast zu passiv. Also nicht mehr gepflegt werden, weil dann so kommt, der meldet sich ja nicht mehr bei mir.
Mhm.
Und oft die Männer, die das sagen, gar nicht, du meldest dich ja auch nicht.
Mhm.
Und dann wird das so versacken, also dann ist das so eine Mischentscheidung aus, ich habe irgendwie keine Zeit, weil ich irgendwie in der Arbeit stecke und andere Dinge irgendwie regeln muss und dann der meldet sich auch nicht.
Mhm.
Und
ich glaube dann das Bedürfnis dahinter auch, ich finde es irgendwie schade, dass wir uns nicht mehr sehen.
Ja.
Und unter Umständen ist das dann auch ein Gefühl, was Männer sich nicht erlauben und mit dem sie ja nicht in Kontakt treten können und dann nicht sprachfähig sind. Ne?
Und wie sehr das, finde ich, ja auch im Gegenpol steht zu dem, was wir in der Regel in unserer Jugend erleben. Nämlich, dass wir eben mit Gleichaltrigen oder mit Freunden einfach so viel Zeit miteinander verbringen. Einfach Zeit, 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 wo man ja auch Zeit damit verbringt, sich jeder im Keks zu gehen, weil man irgendwie nichts Besseres zu tun hat. Ne? Und wir jetzt so eingebunden sind in unsere Verantwortlichkeiten, dass wir glauben, ich sage das ganz bewusst, glauben, dafür keine Zeit mehr zu haben. Und ich merke das selber. Ich habe am Mittwoch lange mit Ralf telefoniert. Schöne Grüße, der ist als Lehrer nach Stade gezogen. Und wir schaffen es, oder das mag auch mein Part sein, ich schaffe das echt nur, wenn ich einen Termin mir in den Kalender reinschreibe, da verabreden wir uns zum Telefonieren. Weil abends bin ich oft müde irgendwie, da will ich irgendwie einfach auf der Couch sitzen, dann habe ich den ganzen Tag gesabbelt, stundenlange Podcasts aufgenommen. Ich froh, wenn ich abends auch mal einfach mit meiner Frau auf der Couch sitzen kann. Aber das sind dann tatsächlich die Arrangements, die wir treffen. Oder mit anderen Freunden vor der Pandemie sind wir irgendwie alle 2, 3 Monate mal in die Sauna gegangen. Da haben wir uns irgendwie alle ins Auto gesetzt, 80 Kilometer aufeinander zugefahren, geguckt, wo die nächste Sauna ist und da mal einen Abend miteinander verbracht. Und das sind Highlights. Das sind Highlights, absolut.
Und die werden ja dann auch erstmal richtig groß, wenn wenn wir da so drin sind in der Situation, ne?
Ja.
Dann wird das halt erlebbar. So,
und dann merkt man, was auch fehlt, finde ich. Weil es geht ja genau darum, ich sag mal, da können wir ja auch ein Stück wieder die Jungs und Jugendlichen sein. Da wird Blödsinn geredet. Es gibt irgendwie keine Agenda wie bei der Arbeit. Es gibt kein Ziel, irgendwas zu erledigen. Sondern es geht einfach um Vertrauen. Also es geht einfach darum, eine gute Zeit miteinander zu haben. Und zu einer guten, für mich gehört zu einer guten Zeit auch, ey, da ist ein Kumpel, dem kann ich auch erzählen, dass ich Streit mit meiner Frau habe, dass mir mein Chef auf den Senkel geht und was weiß ich nicht alles. Ne? Also auch über Probleme zu reden und der dann sowohl aufmerksam zuhört oder vielleicht auch mal mit Humor, weil er mich gut kennt und einem Spruch da auch ein bisschen Feuer löschen kann einfach. Ne? So, oder einfach sagt, kenne ich auch. So, also, ja.
Ich muss gerade daran denken, dass wir, ne, wo du das erzählst mit diesem Organisieren in meinem Freundeskreis und Freundes- und Bekanntenkreis sind die Lebensentwürfe ja auch so unterschiedlich gewesen, nähern sich jetzt vielleicht mal so an, ne, aber wo es dann auch darum ging, wenn wir uns zusammen oder gemeinsam treffen, dann brauchen wir irgendwie auch so ein Highlight.
Ja.
Gehen so ein-, zweimal im Jahr mit 11, 12 Jungs Kanu fahren.
Ja, mega gut.
Hier auf der am Niederrhein gibt es ja die Nias. Das ist ein für Schiffsverkehr gesperrtes kleines Gewässer. Und da fahren wir dann 2 Tage den Fluss runter und sind dann dadurch, dass wir halt in Booten sind, auch dazu gezwungen, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Was jetzt nicht ganz so schlimm ist.
Genau, aber das hat halt auch einfach wieder dieses In-Gruppe-Sein, Gruppendynamik. Das ist ja auch der Grund, warum sich jedes Wochenende samstags die Jungs treffen und zum Stadion zu fahren, wohin auch immer. Ne? Oder ich alle 4 Wochen mich am Weg nach Köln mache, um mit meinen 15 Kegeljungs da rumzukegeln und rumzublödeln.
Ja, wo du das gerade erzählst mit den Jungs, die ins Stadion gehen, manchmal ist das Bedürfnis danach, oder glaube ich, ne, daher kommt das Bedürfnis nach eben diesem, was wir als besonders empfinden und erleben, ist das dann so drüber, dass man nach außen hin sich abgrenzt und dann eben auch gewalttätig wird. Ne? Und das ist dann die Art, das Verhalten, was dann eben als diese toxische Männlichkeit so beschrieben ist. Also ich kenne einige, die in meiner Stammkneipe sich da auch häufig aufhalten, weil es auch deren Stammkneipe ist, die auch zum Fußball gehen und auch, also das sind liebe Jungs, ne? Die haben alle ein großes Herz, aber weil die in ihrem Fußballfilm sind, müssen die immer den harten Max riskieren und haben dann Anzeigen wegen Landfriedensbruch oder wegen Nötigung, Raubüberfällen, weil die halt Blödsinn Wahnsinn. Machen. Also die machen, das sind wirklich in diesen Situationen
Jugendliche, 15-Jährige, so klingt das für mich, die für den vermeintlichen Spaß irgendwie das Hirn mal ausschalten, das Erwachsene.
Ja, weil es gibt dieses ungeschriebene Gesetz, dass man jemandem, der auch einen blau-roten Schal trägt, nur ein anderes Wappen da drauf, den muss man halt auf die Mappe hauen.
Ja.
Und das ist so funktioniert das, das ist die Ehre und so diese zerstörerischen Werte, ne, wo es dann auch um die hegemoniale Männlichkeit geht. Ne? Wer ist der
absolut.
Gewinner?
Ja, genau, absolut. Wir sind besser als die anderen.
Ja, dahinter steckt eben das große Bedürfnis, nicht einsam zu sein. Das erlebe ich dann auch in den Beratungsgesprächen. Ne? Und das dann finde ich das immer so schön, dass die Jungs, die nach außen sind, immer so die Harten sind, dann in Beratungsgesprächen oder Beratungsprozessen erleben, dass es auch anders geht.
Ja.
Auch mit einem erwachsenen Mann. So.
Ja, also es ist ja oft so ein Fehlschluss. Also wenn, ich weiß nicht, ob es ein Fehlschluss das richtige Wort ist, aber so eine Fantasie, um dazuzugehören, was ja ein tiefes menschliches Bedürfnis ist, Zugehörigkeit, dann irgendwie auch in dieser Gruppendynamik alles mitmachen zu müssen. Also ich habe, ganz simples Beispiel, ich bin jetzt ja keine 15, nicht mehr ganz 15, sondern 40, wenn wir manchmal beim Kegeln sind und dann sagt einer, ich bestelle eine Schnapsrunde, bin ich schnell einer, weil ich das Zeug einfach nicht mehr gut vertrage, kriege Bauchschmerzen voll und sage, ich will keinen Schnaps. Und in dem Moment zeigen 3 auf und sagen, ich auch nicht. wo ich nicht weiß, also ob die das, ne, geht mir ja manchmal auch so, dann sagt jemand anders, ich will, und dann merke ich, ich will ja eigentlich auch keinen. Also diese Gruppendynamik zu unterbrechen, das ist das, was manchen dann auf dem Weg zum Erwachsenenwerden manchmal vernachlässigen, ne? Und dann tatsächlich sich dann erwachsene Männer, die echt alle irgendwie Jobs haben, dann plötzlich sich am Weg zum Stadion plötzlich wieder verhalten. Ja, als ob das halbe Gehirn dann zu Hause liegt.
Ja, oder dann halt in so einem Film drin sind.
Ja, ne? Oder in ihrem Film, ja, in so alten Szenen, da alte Sachen da irgendwie wieder aufleben lassen.
Ja, gehört halt dazu. Mhm. So, ne, klar trinke ich einen Schnaps, auch wenn ich da keinen Bock drauf habe, weil das gehört halt dazu.
Genau. Genau. Mhm. Ich habe vorhin noch gedacht, als wir darüber gesprochen haben, wie ich denn auch Freundschaften pflegen kann. Ich hab mal diese Geschichte gehabt. Ich bin ja für meinen jetzigen Job nach Düsseldorf gezogen und hatte vorher in Münster gewohnt, wo ich auch mich bis heute sehr verbunden fühle. Habe ich lange studiert, habe ich viele Bekannte und bin dann nach Düsseldorf gegangen für meinen Job und hatte so die Fantasie, weil das für mich auch wichtig war, dann finde ich in Düsseldorf sicher auch neue Freunde. Mhm. Und das hat sich nicht bewahrheitet, größtenteils. Also diese Fantasie in Münster, wo meine Frau und ich oft irgendwie zum Feierabend andere Paare getroffen haben oder andere Kumpels. Ich war mit einem anderen Freund regelmäßig beim Badminton, jede Woche im Badmintonverein und so. Also wirklich so ein Stück weit lokal verwurzelt. Das habe ich hier nicht gefunden und habe irgendwann gemerkt, also ich habe das versucht, dass ich das gar nicht mehr, also dass ich das nicht mehr nachholen kann. Das wollte ich nicht mehr.
Mhm.
Ich habe dann hier auch Leute kennengelernt und Leute getroffen und gemerkt, nee, ich nehme lieber die anderthalb Stunden nach Münster in Fahrt auf mich, um da anzuknüpfen und diese Beziehung weiter zu pflegen, als Energie in neue zu geben.
Ja, zu aufzubauen.
Aufzubauen, ja. Und das finde ich spannend irgendwie. Man kann das eben auch nicht erzwingen. Ich suche mir jetzt neue Freunde, sondern das ist gerade, die findet man.
Mhm.
Also wie ich eingangs auch gesagt habe, Düsseldorf habe ich keine Freunde gefunden, aber in Krefeld. Mhm. Dass wir irgendwann ja gemerkt haben, dass so, je mehr wir miteinander gearbeitet haben, auch die Weiterbildung machen, dann im Auto saßen, hier und da zu merken, huch, merk gerade, ne? Jan, komm doch zu meinem Geburtstag und wir reden über sehr persönliche und intime Sachen, zu merken, huch, Jan ist ja mein Freund. Wie ist denn das passiert?
So war das bei dir also.
So war das bei mir, ja. Ja.
Echt? Ich hab noch andere Geschichten im Kopf. Also ich glaube, wir kennen das erste Mal, als wir uns gesehen haben, das war, glaube ich, der erste Block meiner Weiterbildung damals. Ne? Da warst du gerade Referent.
Ja.
Ich bin da zum ersten Mal auf meine Ausbildungsgruppe getroffen. Schöne Grüße übrigens an meine Ausbildungsgruppe.
Die Jungs. Das hört.
Ja, die Jungs, das waren halt alles schon erwachsene Männer. Ne? Die waren, der Großteil war über Mitte 40 und ich war noch unter 30. Ne? Und da war ich erstmal sehr verloren und war sehr froh, dass du da warst, weil du augenscheinlich noch nicht 40 warst.
Das war richtig.
Konnte sehr schnell andocken über Musik und habe gemerkt, dass das, also mir war das sehr wichtig, dass ich da wenigstens einen hatte. Ich meine, du warst jetzt nicht die ganze Zeit da, aber hat mir das auf jeden Fall leichter gemacht, da irgendwie Fuß zu fassen, also überhaupt einen Ton zu sagen mit jemandem. Das war erstmal, also das weiß ich noch, das war sehr eindrücklich, wie wir im Kloster Friedenswegen auf einer Holzbank gesessen haben und über Musik gesprochen haben.
Ja, das stimmt. Es ist tatsächlich so, also wenn wir diese beiden recht persönlichen Geschichten mal nehmen, ich habe so echt diese Assoziation, die Männer dieser Welt, können wir mal gucken, ob das Bild passt. Es ist ein bisschen wie sich zu verlieben, ne? Also da kann dir nicht jeder über den Weg laufen, sondern das, also ich habe heute keine Ahnung, warum man sich, wie das alles so funktioniert mit dem sich verlieben, aber bestimmte Dinge passen einfach zusammen, ohne dass man da viel drüber sprechen muss. Das heißt, es gibt irgendwie so eine Basis, so eine Zuneigung, eine Sympathie, die passt. Und ohne die ist es echt harte Arbeit, in Beziehung zu sein und in Beziehung zu bleiben und Beziehung zu gestalten.
Ja.
Von daher auch nochmal den Appell in diese Welt, liebe Menschen, bewahrt euch eure Freunde. Die gibt's nicht wie Sand am Meer. Und wenn ihr in eine neue Stadt fahrt, dann findet ihr die nicht auch an jeder Straßenecke, sondern das ist schon etwas Bedeutsames.
Ja, was Besonderes und sehr Wichtiges, ne?
Ja.
Ich erlebe das auch häufig in der Beratung mit Männern, die über ihren Job erzählen, die über ihre Familie erzählen. Wahrscheinlich erzählen die ja dann auch an den Stellen von den Bereichen in ihrem Leben, in denen die halt Krisen erleben, ne, wo es sie stört, wo sie unter Druck stehen. Aber ich höre da sehr selten Geschichten von Freunden.
Ja.
Was er halt damit zusammenhängen kann, dass es unter Freunden eben auch so ein das ist halt dann vielleicht nicht so krisenhaft, ne, deswegen kommst du nicht oder sprechen die da nicht drüber. Was ich dann doch erlebe, ist, ja, ich habe das in meinem Freundeskreis mal weitererzählt, was ich hier erlebe,
ja,
und wollen dann da auch den Berater spielen, ne, und sagen, wie geht's dir denn da wirklich? So ist ja. Das jetzt ein, weiß ich nicht, derivates, originäres Gefühl oder das ist aber eine Interpretation und muss ich dann auch mal bremsen und sagen,
warnen.
Genau,
nicht
Vorsicht,
Vorsicht. Werden.
Ja, also da kriege ich das dann schon mit.
Ja, einerseits, aber andererseits habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit Männern gesprochen habe, wo es dann irgendwann auch immer so geht, ja, Herr Jene, ich habe ja manchmal auch also nicht so wirklich die Leute, mit denen ich reden kann, die ich dann auch ausdrücklich ermuntere, versuchen Sie es doch mal. Und die dann tatsächlich erzählen, dass sie dann mit Freunden irgendwo zusammensitzen am Küchentisch und dann stundenlang über Fußball philosophieren und dann trotzdem irgendwann anfangen, von sich zu erzählen und plötzlich macht's Klick und alle reden dann eben genau über diese ganz persönlichen Dinge. Also es braucht auch einfach mal einen, der anfängt,
ja,
und den Mut hat oder auch seinen Freunden das zumutet und plötzlich ist man dann an diesen Themen dran. Weil machen wir uns doch nichts vor. Also wir alle haben doch abseits, ich bleib mal, wir haben jetzt die Fußballmetapher, auch ich kann die ausreizen, doch auch ich, ne, also neben Fußball haben wir doch alle irgendwie Themen von wie es gerade läuft, bin ich glücklich, bin ich unglücklich, wie läuft's mit der Partnerin, wie läuft's mit der Gesundheit, was beschäftigt mich gerade, bin ich mit dem Job zufrieden, das sind ja auch große Themen, so, die mindestens so spannend sind, wie die Frage, wie der Verein letzte Woche gespielt hat.
Ja, und ob er nochmal aus dem Keller rauskommt.
Ja.
Also Tabellenkeller, ja, meine ich jetzt.
Ja. Und ich glaube auch zumindest, ich kann, vielleicht, es ist ja immer schwer zu sagen, wir haben ja alle unsere Blasen, auch in denen wir sind. Ich kriege auf jeden Fall mit, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es eine Riesenbereitschaft dazu. Also ich habe ja gesagt, ich bin ja ganz klischeehaft in einem Kegelclub, wo nur Jungs drin sind. Und mit allen kann man auf diese Ebene switchen und ernsthafte Gespräche führen. Da wird ganz viel Blödsinn geredet. Das macht auch unheimlich viel Spaß, weil es geht ja auch erstmal darum, Sport, Kegelsport miteinander zu betreiben.
Ja,
genau. Und mit allen kann man irgendwie reden. Und sonst hätte ich da, glaube ich, auch gar keinen Bock drauf. Also, weil, wie gesagt, ich bin jetzt 40, ich kann auch nicht mehr irgendwie jede Woche an der Theke stehen und, also kann ich schon, aber da bin ich 2 Tage krank, von daher.
Oder du bedienst den Zapfhahn.
Ne? Oder ich bediene den Zapfhahn, ja. Ja. Von daher ist es, glaube ich, fast so der essentiellere Teil von Freundschaft, nämlich genau diese persönlichen, intimen Dinge zu besprechen. Und wenn die passen, dann kann man sich auch ausgiebig über Fußball, Frauen, Motorräder und die richtige Grillbedienung unterhalten.
Ja, ja, also solange es noch möglich ist, auf diese Ebene zu kommen und zu sagen, ey, nee, pass mal auf, ja, ich brauche jetzt gerade was anderes von dir, so, weiß nicht, also steht mir jetzt nicht zu, da irgendwie Beziehungen oder Qualitäten der Freundschaften zu bewerten, aber das merke ich so für mich, wenn ich das noch schaffe mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, oder wenn das mit denen auch möglich ist, ne? Ja. Hängt ja nicht nur von mir ab, sondern eben auch von meinem Gegenüber, wenn das noch möglich ist, ne, zu sagen, ja, ey, ich lass uns mal eben nicht Blödsinn erzählen, sondern man braucht jetzt mal dich als Freund, dann, ja, kann man ja machen, was man will, ne? Dann
ja,
geht das ja noch. Aber sobald, finde ich, irgendwie so Denk- oder Erzählverbote da sind, wenn da jemand anfängt, auf meinen Grenzen rumzutrampeln, wenn ich gerade was Ernsthaftes erzählen will und jemand macht sich darüber lustig, sondern ja. Ist das, und ich glaube, das gibt es halt häufig, ne, gerade unter Männern. Also ich habe ja ein paar Jahre Sport gemacht, ich habe ja Eishockey und Skaterhockey gespielt, da war das ja, hegemoniale Männlichkeit. Spult zurück anstelle, weiß nicht, wann ich das erzählt habe. Das ist ja gelebte hegemoniale Männlichkeit, ne, gewesen. Also da immer den harten Max markieren zu müssen und in diesen hierarchischen Gruppen oder sich in dieser Gruppenhierarchie irgendwie zu produzieren.
Ja.
Das war, ja gut, kann ich jetzt mal ein Fass aufmachen, da gibt es ja noch einen Trainer, dem ja erlaubt wird, Grenzen zu überschreiten, ne, wenn er sagt, du spielst nicht, du bist jetzt der Loser, weil du im Training keine Leistung gebracht hast, genau, und du brauchst mal ein bisschen mehr Bizeps.
Ja, genau.
Also Männer und Sport wäre auch vielleicht auch nochmal ein Thema.
Absolut.
Wobei, das kann ich auch immer
Ich kann auch tatsächlich viel über Sport reden,
nur nicht über Fußball.
Bisschen traumatisiert, aber auch so eine Erfahrung. Alle haben irgendwie Fußball gespielt.
Und hast du dir die Frage jetzt beantwortet, warum du da außen
warst? Warum ich gemobbt wurde, ja. Weil ich nicht fußballbegeistert genug war. Ich das Konzept nie verstanden habe. Ja, nein, aber es ist tatsächlich ein Teil davon. Ich habe immer mit einem Kumpel im Garten Fußball gespielt. Da waren wir die Größten. Und dann war dann irgendwie Übergang weiterführende Schule. Und da hat die Hälfte der Klasse irgendwie im Verein gespielt. Da war ich natürlich dann der Depp, der, wenn er mal Glück hatte, ins Tor durfte, der Ersatztorwart. Oder so, und da konnte ich einfach nicht mithalten. Ja, ich konnte nicht Fußball spielen, also konnte man mit mir halt auch nicht so viel anfangen. So, und das war sicherlich ein Teil davon. Also genau wie du beschreibst, hegemoniale Männlichkeit, das passte eben nicht. Ne, Leistung hier. So. Ja, muss ich nochmal drüber nachdenken, muss ich nochmal aufarbeiten. Was da so genau war. Ja.
Ne, musst du nicht.
Muss ich nicht, ne?
Also ich mag dich auch so,
Rüdiger. Okay.
Danke. Ich brauche ja einen Freund, mit dem ich nicht über Fußball rede.
Ach. Ja, ja. Ja, wie machen wir jetzt weiter, Jan?
Weiß ich nicht. Also ehrlich gesagt,
ist alles gesagt zwischen uns.
Ja. Du kannst jetzt nach Hause gehen. Nein, ich würde.
Ich wäre nur dein Nicht-Fußball-Gesprächspartner.
Was hast du jetzt gesagt?
Ich dachte, du jetzt hast gesagt, spult mal bitte zurück zur Minute. Ja. Ja, wir steigen in die Abschlusseskalation ein.
Ich merke auch, es macht Sinn, wenn wir für heute schließen, mein Freund.
Ja. Finde ich gut. Ich schaue mal hier auf meinen Notizzettel, wo ich mir ein paar wirre Begriffe noch aufgeschrieben habe. Ich wollte noch was Schlaues sagen, aber es ist, glaube ich, weg. Passt jetzt nicht mehr. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, vielleicht noch mit ein paar Worten nach außen. Was ich merke, Freundschaften zu pflegen, wird nicht leichter. Also ich habe einen Freund, der auch Jan heißt. Ich kenne sowieso sehr viele Jans.
Ist ja ein schöner Name.
Ja, geht so. Also den ich am Wochenende besuchen werde, Hallo Jan, ich freue mich auf den Besuch bei dir morgen, der hoffentlich sturmbedingt stattfinden kann. Und ich merke immer wieder, es ist es wert. Es ist es wert, weil man auch, wenn man sich länger nicht gesehen hat, immer wieder an Dinge anknüpfen kann, an Intimität, an Vertrautheit, die man nicht an jeder Ecke findet. Und das Schöne an Freundschaft ist ja in der Regel eben, dass sie ist ja nicht bedingungslos, also man braucht Vertrauen und Intimität, aber darin ist so viel möglich. Mhm. Also was ich meinen Freunden schon zugemutet habe und die mir, und irgendwie verzeihen wir uns das auch und tun das irgendwie ab und klären das und dann passt das. Also es ist schon zu Recht bei Wikipedia beschrieben als ein zentrales Thema menschlicher Beziehungen. Und ich merke, ich habe in den letzten 2 Jahren viele meiner Freunde sehr, sehr vermisst. Ich habe mit allen eigentlich irgendwie Kontakt gehalten, mal gezoomt, war auch mit vielen mal spazieren. Aber genau dieses, sich mit Freunden zu treffen und eine gute Zeit haben, ohne dass es kompliziert ist, weil gerade irgendeine Pandemie ist, das habe ich richtig vermisst und vermisse ich auch jetzt noch. Also, weil es einfach ein ganz wichtiger Bereich in meinem Leben und ich glaube in jeder Manns und jeder Fraus Leben ist, mit Freunden im Kontakt zu sein.
Ja, beziehungsweise sein kann. Und
ja.
Bleibt noch zu sagen, also aus meiner Sicht möchte ich alle Zuhörer und Zuhörerinnen, vermutlich eher die Zuhörer, dazu ermutigen, die Freundschaften zu pflegen, sich vielleicht auch ein bisschen mehr zu öffnen und auf die Qualität von Beziehungen zu gucken, denn da gibt es einiges zu entdecken und vielleicht sogar sich zu entlasten von Beziehungen, die einem nicht gut tun.
Ja, und es ist, glaube ich, ein Teil von glücklich sein. Also da gibt es eine Chance, glücklich zu sein und Glück zu entdecken.
Wir brauchen Beziehungen, denn das Ich wird am Du zum Selbst.
Ach, schön. Das hat nicht der Martin Buber gesagt?
Wahrscheinlich.
Okay. Ja, gut, dann moderiere ich mal hier so ein bisschen ab. Liebe Menschen, danke fürs Zuhören. Wir sind jetzt bei, genau, habt da wieder eine gute Stunde rumgekriegt. Ruft euren besten Freund, eure beste Freundin an. Sagt denen, dass ihr sie lieb habt und wie gern ihr Zeit mit ihnen verbringt. Wenn euch unser Podcast gefällt oder auch nicht, schreibt uns gerne an, obwohl da frage ich mich auch, warum ihr jetzt eine Stunde zugehört habt. Wäre ja ziemlich blöd. Schreibt uns gerne an emr-podcast@skmev.de. Besucht auch unsere Internetseite www.echtemännerreden.de. Findet uns bei Instagram, bei Facebook und YouTube. Und ich glaube, das war's.
Super.
Gut, ne?
Ja, ja. Das war Folge 11 des Podcastes Echte Männer reden.
Freunde sollt ihr sein. Jan, sollen wir denn nochmal jetzt so ein alkoholfreies Bier trinken? Wir haben gar keins mehr aufgemacht, oder?
Stimmt, das ist ja eigentlich Tradition.
Ja, und vor allen Dingen, wenn es alkoholfrei ist, dann muss man doppelt so viel trinken, weil es hat ja weniger als 0,5%
auf jeden Fall
Alkohol.